Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Drück Ihnen die Daumen, dass Sie auch wieder wegkommen dorthin, wo Sie hin möchten. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine halbe Stunde haben, um ein wunderbares Büchlein vorzustellen. Ich habe es beim Lesen sehr genossen. Hartmut Lange ist derjenige, welcher an der Prora Week und anderswo geschrieben hat. Das sind 10 Novellen, 10 Geschichten, die wir Ihnen ein wenig vorstellen möchten. Erschienen, das sieht man gleich am Cover, bei
Diogenes.
Richtig, ganz genau. Hartmut Lange, schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich auch. Habe hier schon mal gelesen.
Ja. Einfach ganz nah ran.
Genau. Habe hier schon mal gelesen und da war es voller.
Das liegt nur am Schnee.
Nee, das liegt einfach darin, dass einer nach dem anderen liest. Und irgendwann müssen die Leute auch mal raus.
Nein, nein, das liegt nur am Wetter.
Das liegt nur am Wetter.
Ja.
Na gut.
Hartmut Lange darf ich Ihnen ein wenig vorstellen. Jahrgang 37 in Berlin. Spandau, wie ich las, geboren. Das macht ja einen Unterschied, ob Berlin oder Spandau. Ist das tatsächlich identitätsstiftend, in Spandau geboren zu sein und nicht in Berlin?
Na, Spandau war bis 1937, gehörte es nicht zu Berlin. Hitler hat das dann einverleibt. Hitler hat das einverleibt. Mir ist das egal, wo ich geboren bin. Hauptsache, ich bin da. Und Spandau ist ein sehr schöner Bezirk. Aber wohnen tun wir in Mitte.
Ne? Können Sie Hartmut Lange verstehen? Ich muss jetzt
können
mal fragen,
verstehen?
Ja, ist das okay?
Ja.
Man muss doch recht nah an die Mikrofone ran, damit es noch schöner klingt.
Also ich bin sozusagen kein Profi und es ist immer bei mir so, dass ich nicht weiß, wie nah ich an das Mikrofon ran muss. Ich weiß aber, dass es immer toll ist, wenn man von hinten nach vorne kommt und sich weiter nach vorne setzt.
Das ist eine alte Spandauer Weisheit, meine Damen und Herren.
Ja.
Scheuen Sie sich nicht, setzen Sie sich nach vorne, dann kriegen Sie noch mehr mit. Hartmut Lange studierte an der Filmhochschule Babelsberg Dramaturgie und 1960 erhielt er eine Anstellung als Dramaturg, damals am Deutschen Theater in Ost-Berlin. Er ist ein Theatermensch durch und durch, ging ein wenig später nach West-Berlin, arbeitete dann für die Schaubühne am Hallischen Ufer, für die Berliner Staatsbühnen und am Schillertheater, am Schlossparktheater und wurde für seine Dramen, Essays und Prosa vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Das Theater, Hartmut Lange, kann man das sagen, das ist ein ganz großer Teil Ihres Lebens und Ihrer Leidenschaft bis heute?
Ja, also ich bin eigentlich ein Theatermensch. Ich bin ein geborener Schauspieler, ein geborener Entertainer. Ich habe an der Oberschule hat mich der Direktor, wenn es nötig war, vor 400 Eltern gesetzt und dann konnte ich eine halbe Stunde unterhalten.
Ach, und was haben Sie da so gemacht?
Das habe ich gemacht, aber das war sozusagen indirekt. Das ist ein Talent, das mir zugefallen ist. Das habe ich mich nicht erobert.
Aber wie haben Sie die Leute unterhalten? Mit Witzen?
Mit Witzen, ja. Ich habe ihnen Geschichten erzählt, Witze erzählt, habe sie zum Lachen gebracht. Ja, und nach einer Dreiviertelstunde war das dann zu Ende. Das ist eine Art von subjektiver Verfasstheit. Also ich bin jemand, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch Kabarettist hätte werden können. Das kann ich auch, hätte auch Kabaretttexte schreiben können. Aber dann habe ich eben noch eine zweite Seele in meiner Brust, die Heiterkeit sozusagen auch ständig bekämpft. Das heißt, ich bin auch ein hoffnungsloser Melancholiker. Und deswegen werde ich immer in meinen kabarettistischen Ausführungen werde ich dann plötzlich gestoppt.
Dann haben Sie ja die wunderbare Symbiose gefunden, wenn Sie uns diese 10 Novellen zum Beispiel schreiben und präsentieren.
Ja.
Im Prinzip hat es genau diese Komponenten, die Sie beschreiben, jede Menge Humor, aber auch eine gewisse Melancholie. Ich möchte den Menschen ein bisschen verraten. Es ist immer schwer, über viele Geschichten zu sprechen. Man muss sich dann einzelne herauspicken. Aber dennoch, so ein bisschen möchte ich Ihnen die Bandbreite dieser Geschichten mal ausweiten. Diese 10 Geschichten, die finden an verschiedenen Orten statt. Im Seebad Binz auf Rügen, in Rom, in verfallenen Villen, in Katakomben, in der alten Nationalgalerie in Berlin. Und da geht es um ganz unterschiedliche Geschichten und Protagonisten. Es geht zum Beispiel um eine betrogene Frau, die sich eine Auszeit auf Rügen nimmt und die einen Katalog der Bielefelder Kunsthalle von 1980 in einem Antiquariat zum Dorn im Auge wird. Es geht um ein gemobbtes Mädchen und ihren Schatten. Es geht um einen Mann, der in Rom das Grab Senecas aufsuchen will und nicht so ganz zum Ziel kommt. Also komplett unterschiedliche Atmosphären, Stimmungen, Figuren. Aber summa summarum habe ich dann doch entdeckt, Novellen und Erzählungen, die scheinen zu ihren literarischen Lieblingsformen zu gehören. Liege ich da richtig?
Das ist eine Triebverfasstheit. Es ist schon richtig, wenn Storm war das, gesagt hat, die Novelle ist die Schwester des Dramas. Also ich bin ja als Dramatiker immer angehalten gewesen, mich ganz schnell zur Sache zu kommen, die Exposition im ersten Akt darzustellen, dann sozusagen den Höhepunkt zu erreichen, um dann den Höhepunkt sozusagen in den Schluss hinein zu analysieren. Und das ist eine Technik, die können Sie in einem Roman nicht verwirklichen, der enzyklopädisch arbeiten will. Nicht? Also wenn der Thomas Mann den Zauberberg ausarbeitet, dann kann der da reinpacken, was er will. Das geht immer, aber der Kafka konnte wirklich manchmal nur eine halbe Seite schreiben, dann hat er den gleichen Sachverhalt, den der Thomas Mann als Enzyklopäde versucht hat. Aber das ist halt, wie gesagt, eine subjektive Verfasstheit. Ich würde mich langweilen, wenn ich Texte schreiben würde, die 400 Seiten lang sind und sich wiederholen. Oder bei mir muss immer sozusagen eine gewisse Unheimlichkeit des Tempos herrschen.
Mhm. Unheimlichkeit des Tempos, Unheimlichkeit aber auch in der Atmosphäre oder in dem Plot oder in der Pointe. Denn es gibt immer irgendeine Pointe in dieser Geschichte, irgendwas, was uns erstaunt als Leser.
Ja.
Legen Sie es drauf an?
Nein, ich bin ein stark angstgebundener Mensch. Und habe große Schwierigkeiten mit dem Begriff der Vergänglichkeit. Und wenn ich, und das war zum Beispiel der Anfang dieses Bandes, wenn ich dann in Oranienburg oder in Binz eine Villa gesehen habe, wo die Eigentumsverhältnisse so waren, dass die verkamen, dann habe ich immer gesehen, dass der Balken oben weg, der ging kaputt. Dann weiß man ja, wenn so ein Balken einrostet, dann ist die Villa in 50 oder sagen wir 15 Jahren kaputt. Und das hat mich angetörnt. Ich habe dann Partei für die Villa ergriffen und fand es furchtbar, dass da ein Fuchs zu Hause war und ein paar Krähen, aber niemand sonst. Und dann fängt man sozusagen an zu sagen, warum soll man jetzt nicht mal über das Schicksal einer Villa eine Novelle schreiben, als über eine Frau oder über einen Mann und so. Und insofern sind sozusagen alle Sachverhalte, die mich tangieren, die haben dann auch für mich einen subjektiven ästhetischen Wert.
In diesem Buch finden sich Geschichten, aber es findet sich auch Geschichte, Novellen, sagten Sie schon gerade. Und der Titel des Buchs ist auch Programm an der Prora Wiek und anderswo, so heißt ja das Titel. Denn Sie spielen tatsächlich einmal an der Prora Wiek auf Rügen, aber dann auch in der ewigen Stadt Rom. Gibt es eine ungeahnte Verbindung zwischen diesen beiden Orten, von der wir bisher noch nichts wussten?
Überhaupt nicht. Wir haben, also meine Frau und ich, wir haben, solange wir in Deutschland waren und die Prora Wiek besucht haben oder in Berlin waren, haben wir Novellen über Berlin geschrieben. Ne? Und dann habe ich ein Stipendium bekommen für die Villa Massimo und da war ich dann plötzlich von einem Tag auf den anderen in Rom und dann habe ich die Erlebniswelt, die ich in Rom hatte, weitergeschrieben. Und dann zeigt es sich, dass es völlig egal ist, wenn Sie existenziell wesentlich empfinden wollen, ob Sie in einer Prora Wiek sind oder in Rom. Es herrschen die gleichen Verhältnisse. Die Menschen haben die gleichen Sorgen, die Menschen sind dieselben. Es ist nur sozusagen, der Kulturhorizont ist ein anderer.
Mhm.
Und in dem Augenblick, wo das Stipendium zu Ende war, haben wir aufgehört und dann, wenn ich jetzt was schreibe, dann schreibe ich was über Gotland.
Jetzt haben Hartmut Lange und ich uns gefragt, was Sie wohl hören möchten. Und da es so unterschiedliche Geschichten sind, die in so unterschiedlichen Umgebungen stattfinden, wollten wir Sie einfach fragen, auf was Sie Lust haben. Haben Sie eher Lust auf die Villa Massimo, auf römische Gefilde? Okay. Da gäbe es dann die Spanische Treppe, da gibt es die Villa Massimo als solche.
Da gibt es die drei Reiter.
Da gibt es noch die Katakomben und das Grab Senecas.
Also das Erste, was mir in Rom auffiel, das ist in Deutschland nicht so. An jeder Ecke stehen 3, 4 Soldaten mit schussbereiten Waffen. Rom ist sozusagen ein Angstgebilde gewesen und das ist das, was mir sofort aufgefallen ist. Und deswegen haben wir dann in Rom sozusagen die Erlebnisse, die wir in der Villa Massimo hatten, die waren konkret. Aber auch die Erlebnisse, die wir draußen hatten mit den bewaffneten Kräften, das wäre dann sozusagen aber eine längere Geschichte.
Das ist eine längere Geschichte, die müssen Sie dann selbst lesen.
Also es ist so gewesen, der Direktor der Villa Massimo hat uns sofort ganz stolz sein Gelände gezeigt und hat uns die ganzen restaurierten Figuren gezeigt. Und ich habe ihm gleich gesagt, dass ich das nicht so toll finde, weil ich den Eindruck habe, dass die meisten Figuren, die er restauriert hat, unglücklich sind.
Unglückliche Skulpturen, lassen Sie uns den mal nachspüren. Vielleicht haben Sie ja auch schon solcherlei Beobachtungen gemacht, Hartmut Lange, auf dem Gelände, würde ich mal sagen.
Ja, mache ich.
So heißt diese Novelle.
Genau. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Technik beherrsche hier.
Seite 81.
Auf dem Gelände der Villa Massimo in Rom herrscht ein geordnetes Nebeneinander. Hier sind antike Fundstücke aneinandergereiht, Statuen, steinerne Särge, Reste von Säulen, Gesimse, die als Tischplatten dienen. Dies alles umsäumt von säuberlich geharkten Kieswegen, Rasenflächen, Blumenbeeten, von übermannshohen Agaven, darüber Pinien, Fichten und Zedern, die den Himmel verdecken. Aber im Licht der Laternen wirkt der Hof vor der Villa, der von Mauern und einem Brunnengewölbe eingegrenzt ist, vollkommen frei. Und eben dort, in einer kalten Dezembernacht, konnte man beobachten, wie sich 9 steinerne Figuren vor der Treppe der Villa versammelten, um eine Zehnte, die vom Sockel getreten war und der man vor Stunden erst einen Kopf aufgesetzt hatte, zu begrüßen. Damit waren alle einverstanden, sowohl jene, denen das Glück körperlicher Unversehrtheit verwehrt geblieben war, als auch jene 4 Büsten, die man ins Abseits geschoben hatte, und deren Uniformen mit Orden übersät waren. Es waren fremdländische Gesichter, ernst und zurückhaltend und mit dem Willen, sich dem, was auf dem Gelände der Villa geschah, nicht zu entziehen. Wie gesagt, wieder hatte man eine Statue restauriert und damit kenntlich gemacht. Und nachdem sie die jahrelang kopflos hatte ausharren müssen, ebenso wie die anderen antiken Fundstücke wieder auf ihrem Platz war, hörte man in der Stille, die nun herrschte, dass es doch jemanden gab, der dem Ganzen widersprach. Der Kopf ist zu groß und hat mit Schultern und Hals, die ihn jetzt tragen müssen, nichts zu tun, rief eine Frauenstimme. Und wer näher hinsah, konnte erkennen, dass dies in der äußersten Ecke der Villa, dort, wo sie in einen Torbogen überging, geschah. Ich weiß, wovon ich rede. Man hat meinen Kopf auf einen Körper gezwungen, der mir nicht gehört und den ich verabscheue, fügte sie hinzu. Es klang wie ein Hilferuf und als würde sie jene, die eben noch unterwegs gewesen waren, auffordern, zurückzukommen. Aber die Statuen verharrten auf ihren Plätzen. Da war nichts zu hören, nichts zu entdecken, was man als Antwort hätte deuten können. Stattdessen begann es zu regnen und nun sah man, wie der Statue, die sich beschwert hatte, das Wasser über das Gesicht lief und sie hatte, da sie in Stein gemeißelt war, keine Möglichkeit, dies zu ändern. Die Mörtelspur am Hals begann sich zu verfärben, sodass sie als Trennlinie zu erkennen war, und die missbilligen Blicke, die ihr einige Büsten zuwarfen, wusste sie zu ertragen. Sie stand aufrecht, hielt die Toga, die ihr bis zu den Füßen reichte, mit den Ellbogen fest, hatte die Augen, als würde sich dort etwas zeigen, in die Ferne gerichtet, und sie schwieg, dachte darüber nach, warum es ihr nicht wie den anderen gelang, sich mit einem fremden Körper abzufinden. Den eigenen hatte sie verloren. Und sie ahnte natürlich, wie groß, ja unendlich jene Fläche war, auf der man ganze Zeitalter begraben und damit der Vergessenheit überantwortet hatte. Ich bleibe mit meinem Kopf allein, dachte sie, und hoffte darauf, dass sich das, worauf sie montiert war und was aus der Zeit des Augustus stammte, langsam aber sicher, falls die Witterung nachhalf, wieder auflösen würde. Und sie hatte nicht die Absicht, nochmals zu sagen, wie sinnlos, ja absurd es war, über eine fragwürdige Restaurierung zu jubeln, die nicht dem Wunsch nach Unversehrtheit, sondern lediglich den Ambitionen einiger Antiquitätenhändler geschuldet war. Punkt.
Vielen Dank, Hartmut Lange. Auf dem Gelände, meine Damen und Herren, eine von den 10 Novellen, die Sie in seinem neuen Erzählbändchen finden, an der Prora, Wieck und anderswo. Wollen wir die andere noch lesen? Ja, sehr gerne. Wollen wir noch ein bisschen parlieren und dann lesen Sie? Wir haben noch eine zweite in petto. Vorher aber wollen wir noch ein bisschen parlieren. Was real ist und was nicht, auch das verschwimmt in Ihren Erzählungen ganz gerne. Wir haben gerade gehört von Skulpturen mit Innenleben und eigenen Gedanken, aber zum Beispiel gibt es eine wunderbare Geschichte, die spielt in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Caspar David Friedrichs berühmter Mönch in dem Bild Der Mönch am Meer verschwindet eben mal aus dem Bild. Und es hat etwas Surreales, etwas Traumwandelndes. Welche Ideen können denn Ausgangspunkt für eine solche Geschichte sein, Hartmut Lange?
Nein, keine Ideen. Ich hab ein sehr starkes Transzendenzbedürfnis. Also ich kann mich nicht damit abfinden. Der Heidegger sagt ja schlicht und einfach, Dasein heißt hineingehalten in das Nichts. Und er sagt, und Pascal sagt, ich war eine Ewigkeit vorher mir nicht, ich bin eine Ewigkeit nach mir nicht und meine Existenz ist zufällig und sinnlos. Das ist etwas, was ich nicht aushalten kann.
Dann müssen Sie Buddhist sein, oder? Vielleicht waren Sie in Ihrem letzten Leben ein Grashalm und werden...
Nee, gar nicht. Ich bin überhaupt niemand. Ich bin jemand, der völlig realistisch ist, aber den Grund des Realismus nicht aushalten kann. Also, das ist das Problem. Und deswegen ist es so, dass ich immer, wo die Menschheit in der Lage war, und das kann sie vor allen Dingen in der Kunst, auch in der Religion, sozusagen den Augenblick des Verschwindens und den Augenblick der Vergänglichkeit zu überdauern, dass man den wieder lebendig macht. Es war mir ein großes Bedürfnis, Leute, die es nicht mehr gab, in meiner Poesie wieder präsent zu machen, weil ich dann den Eindruck hatte, dass der Schritt über die eigene Sterblichkeit wenigstens ästhetisch gelungen ist. So wie ich mir vorstellen kann, wenn ich sterbe, kann ich mir vorstellen, und dieses tröstet mich, dass ich, wenn ich tot bin, kommt der Schubert aus dem Wasser und sagt, Hartmut, da bist du ja. Ich werde jetzt mal für dich spielen. Das ist albern in der Realität, aber in der Kunst geht das. Das können sie machen. Und deswegen habe ich auch immer mit diesem Mönch am Meer, das war eine ewige Diskussion, habe ich gesagt, den will ich mal in die Poesie verschieben, dann kommen ganz andere Sachverhalte zustande.
Sie machen das ganz geschickt und witzig und auch poetisch, wie ich finde. Sie lassen in der Tat gerne Tote in Ihren Novellen auferstehen, die sich eigentlich ganz selbstverständlich unter das gegenwärtige Volk mischen. Auch das fand ich beruhigend. Das wirkt so ein bisschen wie das zeitliche Übereinanderlegen von verschiedenen Folien, so eine Überblendung der Zeitebenen. In diesem Büchlein gibt es zum Beispiel eine Novelle, da taucht der englische Dichter Percy Bysshe Shelley auf. Der geistert auf der spanischen Treppe herum in Rom, empört sich über eine Ehrung, die man ihm zu Lebzeiten verweigert hat. Jetzt haben Sie uns schon ein bisschen erzählt, warum Sie das machen, aber wie machen Sie es? Also diese Selbstverständlichkeit, dass die einfach mal da sind?
Ja, Sie können Gespenster nur plausibel machen, wenn Sie sie selbstverständlich zitieren.
Das merken wir uns an dieser Stelle.
Also wenn Sie jetzt Mühe haben, sozusagen einen Transzendenzweg darzustellen, weil Sie immer sagen, das geht eigentlich nicht, dann ist es ja immer so, als ob jemand einen Roman schreibt, der sozusagen das zeitlich überwindet und der Nachbar klingelt immer und sagt, hier, nicht? Das dürfen Sie nicht zulassen.
Okay.
Also die Poesie ist frei und die Poesie ist sozusagen in der Transzendenzmöglichkeit so frei wie die Religion. Die kann machen, was sie will. Also nur ein Beispiel. Ich habe in Italien habe ich auf dem Bett gelegen und da habe ich ein Quintett von Schönberg gehört. Und die Musik ist so neurotisch, dass ich wurde immer nervöser und dass die Assoziationskette ging durch mich hindurch. Und zuletzt habe ich mir vorgestellt, dass ich, während ich die Musik höre, dass ich durch Wien stolpere mit den Hausschlüsseln in der Hand und ich finde die Wohnung nicht mehr. So wirkte die Musik auf mich. Es war eine Assoziationskette, die sozusagen die Wirklichkeit überflog. Dann habe ich die Novelle geschrieben, das Streichquartett, wo jemand versucht hat, die Musik von Schönberg zu verstehen und dabei wahnsinnig wird. Das kann die Kunst alles machen und ist plausibel. Das Buch ist bis ins Litauische übersetzt.
Wunderbar, dass es Schriftsteller gibt, oder? Finde ich immer wieder toll, solche Gedankenkonstrukte. Hartmut Lange, jetzt hören wir noch eine Geschichte. Auf was haben Sie denn Lust, Sie persönlich jetzt? Wohin soll es uns verschlagen?
Ich kann den Kiez auch machen. Aber ich kann auch wir haben jetzt erst über den Mönch am Meer gesprochen, den machen wir
den
mal.
Den Mönch am Meer, der ist wirklich ganz
den
wunderbar.
Machen wir mal, der hat mich immer angetörnt, aber es ist auch immer so, Sachen, ich habe immer das Bedürfnis, ich bin ein destruktiver Typ, aber aus Angst. Weil ich weiß, dass die Destruktion sich an mir selber vollzieht. Ich habe immer, wenn irgendwas heilig ist, habe ich immer versucht zu gucken, ob da nicht doch ein Stachel drin ist. Und so war der Mönch am Meer für mich nur in dieser Art interessant. Ich lese Ihnen das mal vor. Der Mönch am Meer. Ich hatte Grund, mich zu wundern. Oder ist zu spät?
Nee, alles gut.
Ich hatte Grund, mich zu wundern. Ich besuche regelmäßig die alte Nationalgalerie, um die Gemälde von Caspar David Friedrich zu sehen, aber eines Tages war der berühmte Mönch am Meer und ohne dass ich dies hätte erklären können, verschwunden. Zugegeben, der Ausstellungsraum war überfüllt und durch die Enge, die entstand und weil es mir nicht möglich war, nahe genug vor das Gemälde zu treten, sah ich den bogenförmigen Strand und auch die Wolken, die den Horizont ins Wasser zu drücken schienen, aber wo war der Mönch, dessen wegen ich hierher gekommen war? Von ihm glaubte ich lediglich die Fußabdrücke zu erkennen. Wochen später, als ich meinen Urlaub wie so oft an der Ostsee verbrachte, hatte ich ein Erlebnis, das mich an meinen Besuch in der alten Nationalgalerie erinnerte. Hier waren die Verhältnisse, der Himmel war verhangen, das Wasser in Bewegung, genauso wie auf dem Gemälde. Und wieder hatte ich Grund, mich zu wundern. Stand da nicht und auf die Entfernung kaum zu erkennen jener berühmte Mönch, den Caspar David Friedrich gemalt und von dem ich den Eindruck gehabt hatte, er sei verschwunden? Ich ging auf den Strand zu, in der Erwartung, wieder nur wie in Berlin ein paar Fußspuren zu sehen. Aber diesmal stand er leibhaftig vor mir, eine Überraschung, die im Museum unmöglich gewesen wäre. Ich bemerkte Einzelheiten, die auf dem Gemälde nicht zu erkennen waren. Er hatte tiefliegende Augen und die rotblonden Haare waren im Nacken rasiert. Ob das lange Gewand, das er trug und dessen Saum über die Erde schleifte, eine Kutte war, wusste ich nicht zu sagen. Er ging ein paar Schritte hin und her, blieb schließlich stehen. Mein Herr, sagte er und sah mir ins Gesicht. Mein Herr, wiederholte er, ist es nicht wunderbar, endlich einmal, anstatt eingeklemmt in der Enge eines Bilderrahmens, im Freien zu stehen. Und als ich Als er sich dafür bedanken wollte, dass ich ihm geholfen hätte, dies zu tun, nämlich den Zustand des Gemalten zu überwinden, musste ich lächeln. Er zog die Kette gegen den Wind hin enger, versuchte die Berührung mit dem Wasser zu meiden. Und zuletzt standen wir beide, der Mönch aus der alten Nationalgalerie und ich, der ich vorhatte, in Binz meinen Urlaub zu verbringen, vertrauensvoll nebeneinander. Ob ich ihm raten würde, sich einmal in der Gegend umzusehen, wollte er wissen, und ich hatte keinerlei Gründe, ihm diesen Wunsch auszureden. Er zögerte, ging dann in Richtung Prora. Ich sah ihm nach, wie er langsam verschwand, und nun stellte ich mir vor, dass er in Kürze Sassnitz erreichen würde. Wenn er sich nicht vorher für Stralsund entscheidet, von dort aus käme er, was er doch vorhat, schneller in die Welt, dachte ich. Und nach Berlin zurückgekehrt, hatte ich das Bedürfnis, mich jemandem anzuvertrauen. Stell dir vor, sagte ich zu meiner geschiedenen Frau, mit der ich mich im Cumberland House verabredet hatte, stell dir vor, ich war in Binz und sah von der Promenade aus jene berühmte Figur, die Caspar David Friedrich gemalt hat. Es war der Mönch am Meer. Er hat das Museum verlassen und ich habe selbst erlebt, wie versessen er darauf war, sich in der Welt, die man ihm vorenthalten hatte, umzusehen. Gabriele zog die Augenbrauen hoch, trank ihren Kaffee. Und es war überraschend, dass sie sich schließlich bereit erklärte, mit mir, so wie sie Zeit dazu haben würde, in die alte Nationalgalerie zu gehen, um sich von dem, was mich und, wie sie fand, auf lächerliche Weise umtrieb, zu überzeugen. Aber dann lässt du den Unsinn sein, sagte sie. Und ich sah, wie gelangweilt sie war und dass ihr die Zeiten, in denen sie mit meinen Extravaganzen zu kämpfen hatte, immer noch gegenwärtig war. Am selben Nachmittag fuhr ich mit Gabriele durch die Innenstadt. Dort, wo die Straßen vor Schutt und Baufahrzeugen kaum noch zu betreten waren, fand ich einen Parkplatz. Und ich nahm es mit Gelassenheit hin, dass meine geschiedene Frau, so wie ich es gewohnt war, immer ein paar Schritte vorausging. Im Museum wusste sie bestens Bescheid, sie ging zur Garderobe, gab ihre Tasche ab und als ich ihr die Eintrittskarte hinhielt, war ich froh, dass sie, und ohne auf mich zu warten, den Fahrstuhl betrat. Ich zögerte, sah zu, wie er sich in Bewegung setzte und anstatt nun die Treppe zu benutzen, um mit ihr, wie verabredet, ins dritte Stockwerk zu gelangen, blieb ich, wo ich war. Ich sah auf die Uhr. Rechnete damit, dass Gabriele mit einem nachsichtigen Lächeln wieder auftauchen würde. Dies wollte ich vermeiden. Ich wusste schließlich, dass das, was mich umtrieb, meiner Einbildung geschuldet war und daran wollte ich, koste es, was es wolle, festhalten. Ich begann mir Vorwürfe zu machen. Wie kann ich jemanden, dachte ich, den man für die Räume eines Museums geschaffen hat, raten, sich in der Welt umzusehen? Man weiß doch, wie mörderisch sie im Augenblick aussieht. Also beschloss ich, alles zu unternehmen, um das, was geschehen war, wieder rückgängig zu machen. Ich muss an die Ostsee zurück, nach Binz, Sassnitz oder meinetwegen Stralsund. Es könnte ja sein, dass er dort herumirrt und leidet und Mühe hat, in die gesicherte Enge seines Bilderrahmens zurückzufinden. Wer im Dezember an der Ostsee unterwegs ist und ungeschützt, weil er den Schirm vergessen hat, auf den Bus wartet, dessen Befinden wird auf eine harte Probe gestellt. Und so war es nur selbstverständlich, dass ich es nach der dritten Irrfahrt in Richtung Sassnitz aufgab, die Prora Wiek zu beobachten. Zumal es wahrscheinlicher war, dass der, den ich suchte, den Stralsunder Bahnhof aufgesucht hatte, falls es ihm überhaupt gelungen war, in der Weitläufigkeit, die er erkunden wollte, anwesend zu sein. Stralsund war kein Problem. Die Stadt war übersichtlich und harmlos, sodass niemand, der einem anderen Jahrhundert angehörte, etwas zu befürchten hatte. Von hier aus, dachte ich, bis weit in Richtung Westen, sagen wir, bis in die Pariser Vorstädte hinein, wird ihm, falls er dorthin unterwegs ist, nichts passieren. Aber dann, über diese Gegend hinaus, wenn man nach Süden abbog, und die Meeresenge in einem anderen Kontinent erreicht hatte, dann konnte es vorkommen, dass man geschlagen, entführt und in die Wüste geschleppt wurde und immer mit der Begründung, dass man, bedenkt man die herrschenden Vorschriften, andersartig gekleidet war. Dies wurde mit Peitschenhieben bestraft. Und 1000 Kilometer weiter ostwärts und immer die Küste entlang konnte es vorkommen, dass man zu Tode gefoltert wurde, wenn man an einer Halskette unerlaubte Insignien trug. Daran dachte ich jetzt und verlor alle Hoffnung, jenen, dem ich aus den Fesseln der Kunst zur Freiheit verholfen hatte, jemals wiederzusehen. Oder irrte ich mich? Denn Stunden später klingelte das Telefon. Es war Gabriele, die mir offenbar etwas Erfreuliches zu sagen hatte. Stell dir vor, sagte sie, was ich eben auf einer Litfaßsäule gelesen habe. Der Mönch am Meer ist wieder da. Offenbar musste man ihn, weil er einiges erlebt hat, restaurieren. Am nächsten Samstag, den 22. Januar, wird er und in Anwesenheit des Bundespräsidenten der Öffentlichkeit übergeben. Ich hoffe, du bist dabei. Und wenn du willst, trinken wir anschließend im Cumberland-Haus ein Glas Wein.
Hartmut Lange, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Hartmut Lange. Eine der wunderbaren 10 Novellen seines neuen Buches an der Prora Wiek und anderswo bei Diogenes erschienen. Wenn Sie Lust haben, sich auf die Spur zu begeben, nach Rom, nach Binz und diese Orte mal ganz anders kennenzulernen, greifen Sie zu. Schöne Leipziger Buchmesse wünsche ich Ihnen noch. Fliegender Wechsel. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Gerne, ja. Brauche ich denn nur? Ja, wir müssen es wegmachen.
Das müssen wir am Büchertisch machen?
Ja, machen wir am Büchertisch.
Natürlich.
Machen wir am Büchertisch. Bitte? Machen wir am Büchertisch.
An den Büchertisch.
Gut, aber höher geht das ja eh nicht, ne? So.
Nee, leider nicht.
Gut. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Mein Name ist Ulrich Behmann. Ich komme aus Hameln, aus Niedersachsen. Und von dort habe ich Ihnen auch eine traurige Geschichte mitgebracht. Einen wahren Fall, über den ich ein Buch geschrieben habe, das am 1. November erschienen ist. Novemberwut heißt es. Es ist ein Kriminalroman. Er beruht auf einer wahren Geschichte. Und es geht um einen Fall, der in Deutschland, aber auch weltweit für Abscheu und Entsetzen gesorgt hat. Stern und Spiegel haben berichtet, genauso wie der New Zealand Herald, also am anderen Ende der Welt, oder die New York Times oder die Times in London. Es geht um einen Kriminalfall, der im November 2016 in Hameln passiert ist und der in die Kriminalgeschichte als der sogenannte Schleifmordversuch eingegangen ist. Ein Mann hat einer Frau aufgelauert, er hat sie mit einem Messer attackiert, er hat dann zu einer Axt gegriffen, hat sie damit attackiert und schlussendlich hat er sie hinter ein Auto gebunden und durch die Stadt Hameln, die Südstadt Hamelns gezogen. Vielleicht haben Sie etwas davon gehört. Ich bin zu diesem Buch oder zu diesem Auftrag gekommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.